Gut, liebe Freunde der Eintracht und gut, liebe Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung. Schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid bei der 6. Episode von Ebbelwoi und Cola. Diese Episode steht komplett im Zeichen von der englischen Woche. Mit mir reden zusammen Thomas Mosch und auch Melanie Gottschalk, Journalistin bei der Frankfurter Rundschau, über die Spiele der Eintracht. Über das Stuttgart-Spiel werden wir referieren. Wir werden über das kommende Spiel jetzt am Donnerstag, also morgen Abend, wozu ich auch übrigens livestreamen werde, und auch Sonntag zu dem VfL Wolfsburg-Spiel werde ich auch streamen. Darüber werden wir reden. Wir reden noch ein bisschen über die Gruppenphase der Eintracht auf internationalem Parkett. Und wenn euch das alles gefällt, dass man Fans mit SportjournalistInnen und ExpertInnen der Eintracht zusammensetzt, dann unterstützt doch dieses Projekt gerne. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Guckt auch, wenn ihr das alles auf Spotify hört oder auf einen anderen Podcast-Anbieter, lasst dort eine Bewertung da. Schaut bei uns überall auf Social Media vorbei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen über Patreon. Den Link dazu und zu den ganzen anderen Sachen findet ihr in der Videobeschreibung, wie immer. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Episode und mit einem sehr, sehr nicen Talk über die englische Woche. Viel Spaß dabei. Gute, bis gleich.
So, gute Schöpfe.
Ebbelwoi und Cola, der Eintracht-Podcast.
Und schon noch, oder?
Und damit herzlich willkommen zur 6. Episode von Ebbelwoi mit Cola. Diesmal nur zu dritt, aber trotzdem dafür umso gehaltvollere und Leute mit mehr Expertise. Natürlich, Thomas guckt jetzt schon so ein bisschen komisch, aber nee, doch, du gehörst da auch dazu. Trotzdem fangen wir mit Melanie Gottschalk an. Sie ist Journalistin für die Frankfurter Rundschau und schreibt da über die Eintracht. Und daneben ist noch Thomas Mosch, der ist großer Eintracht-Fan und auf Twitter natürlich gut unterwegs und auch ehemals auf Clubhouse Organisator von Gruppendiskussionen und damit natürlich auch bestens geeignet für dieses Format. Herzlichen Glückwunsch, ich wollte schon wieder herzlichen Glückwunsch sagen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Olli.
Sehr schön. So, ich hoffe, wir haben natürlich ganz viel zu bereden und ich hoffe, wir haben trotzdem, auch wenn wir zu dritt sind, dass wir die Zeit gut füllen können, denn wir haben ja ein Unentschieden gegen Stuttgart, mehr schlecht als recht, irgendwie dann zu Ende gebracht. Wir haben noch ein Europapokalspiel gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstag, worauf ich mich sehr freue, und wir haben auch noch ein Spiel gegen Wolfsburg. Dazu kümmern wir uns natürlich auch um eure Fragen, die ihr auf Twitter gestellt habt. Und da würde ich, glaube ich, gleich mal reinstarten in unsere Vorstellungsrunde mit der Frage, wenn ihr mal privat was mit einem Eintracht-Spieler machen könntet, wer wäre es und was würdet ihr machen? Und bitte nur jugendfreie Sachen, also. Thomas, fang du gerne an.
Ach so. die Frage war tatsächlich nicht vorangekündigt. Insofern muss man jetzt ganz kurz nachdenken, weil ich großer, bekennender Japan-Fan bin, würde ich gerne mit Makoto Hasebe japanisch kochen.
Sehr schöne Antwort. Bei dir, Melanie?
Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz gerne mal mit Martin Hinteregger wandern gehen. Ich glaube, der ist eine richtig coole Socke und ich glaube, mit dem kann man da echt ganz witzige Sachen erleben. Ja, und ich wandere ganz gerne, von daher wäre das, glaube ich, was ich mir gut vorstellen könnte.
Das ist tatsächlich eine ganz lustige Sache. Ich hatte nämlich auch, aber jetzt muss ich was anderes nehmen. Ich hatte lustigerweise genau auch entweder Hüttenurlaub mit Hinti, was, glaube ich, immer ein Erlebnis ist, ein bisschen Blasmusik dabei und irgendwie schön Marille. Oder eben halt, Therme und japanisch essen gehen mit Makoto Hasebe oder Daichi Kamada. Jetzt muss ich mich entscheiden und ich glaube, ich mache lieber nochmal einen Holland-Urlaub mit Ragnar Ache, wo er ein bisschen Rotterdam zeigt. Das könnte, glaube ich, auch ganz, ganz entspannt werden.
Das stimmt.
Und ja. Und damit starten wir doch gleich mal rein mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wir haben ja schon im Vorfeld, ich habe ja das Ganze gestreamt, ich hatte versucht auch irgendwie nochmal die Jugendabteilung der U17 da vorher noch mit im Stream reinzukriegen. Es war natürlich ein bisschen mehr dürftiger, weil ich die ganze Zeit noch die Sachen dazu zum Hauptspiel bauen musste. Aber da ist die Eintracht leider 0-7 untergegangen. Und ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass das so ein schlechtes Omen war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie die Stimmung vor dem Spiel war. Aber ich weiß nicht, Stuttgart ist ja eigentlich eine Mannschaft, wo man das Potenzial auch anerkennen kann, dass die halt eben auch eine uneingespielte Eintracht mit schnellen Kontern auch zur Strecke bringen kann, sagen wir es mal so. Gleichzeitig haben die natürlich aber auch einen großen Umbruch gehabt. Wie habt ihr das vor dem Spiel so aufgenommen? War der da eher euphorisch und optimistisch? Oder war das da eher so eine Sache, naja, vielleicht wird's was, vielleicht wird's auch nicht. Melanie, du warst ja auch, glaube ich, im Stadion dazu oder hast auf jeden Fall aber berichtet. Genau. Wie war da die Stimmung?
Ja, also ich muss sagen, also ich habe nicht im Stadion berichtet, aber ja, ich hatte vorher halt ja schon mit dem Live-Ticker und allem zu tun. Und da ist mir schon, ich war schon euphorisch eigentlich. Ich dachte mir, so was heißt euphorisch, aber ich dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo bei der Eintracht der Knoten platzt. Wir hatten diese Länderspielpause, wo Glasner auch nochmal ein bisschen Zeit hatte, jetzt endlich mal mit seiner gesamten Mannschaft, aber auch mit den Leuten, die neu sind und so ein bisschen zu arbeiten und so und einfach nochmal ein paar Schrauben zu stellen. Und deshalb dachte ich schon, dass es dann jetzt irgendwie nochmal was anderes ist, der Knoten platzt. Aber es war eigentlich von vornherein ja schon klar, auch durch die späte Rückkehr von Boré und so weiter, dass man da erst nochmal schauen muss, wie es sich dann im Endeffekt entwickelt und wie halt zum Beispiel ein Sam Lammers, der ja noch nie in der Mannschaft gespielt hatte, dann im Endeffekt halt performt. Und ja, da hat man ja dann auch im Endeffekt gesehen, dass es da noch ein paar Schwierigkeiten gab.
Genau, dasselbe ja auch mit Jakic und vor allen Dingen ja auch die ganze Kostic-Problematik. Genau. Da war ja sowieso spannend, wie es da passieren wird. Thomas, wie war das bei dir?
Ja, also ich habe tatsächlich bei diversen Tippspielen vorher 2-1 für die Eintracht getippt. Aber das war eher so ein Tipp gegen das Bauchgefühl, weil ich muss sagen, ich habe schon immer Respekt vor Stuttgart mit diesem sehr schnellen Konterspiel. Das hat man ja auch im Spiel dann selber zum Glück nur wenige Male gesehen. Aber was die eigentlich theoretisch spielen könnten, wenn sie alle beieinander haben, Spieler jetzt in dem Zusammenhang, und ich hatte gedacht, oh, das kann möglicherweise heute wieder irgend so eine hässliche Niederlage geben. Also ich war eher so ein bisschen pessimistisch. Als ich dann das Spiel gesehen hatte, ging es mir wahrscheinlich wie ganz vielen. Man hat sich furchtbar geärgert, dass man gegen eine solche Stuttgarter Mannschaft trotzdem nicht gewinnen konnte.
Ja, das ist
die also weit unter ihren Möglichkeiten gespielt hat, also was sie eigentlich spielen könnten.
Ja, natürlich, natürlich. Und ja, ich finde schon, also man hat ja dann auch gesehen, vor allen Dingen als Kostic dann später reinkam, in der 60. Minute, glaube ich, ja, dass er dann halt doch gefehlt hat. Aber würdet ihr trotzdem bewerten, dass die Maßnahme, die Eintracht da gefällt hat, damit sie vielleicht doch nicht in dieser Causa Kostic dann eben das Gesicht verliert, weiß nicht, ob man das so nennen kann, soll, aber war das dann trotzdem die richtige Handlung oder hättet ihr auch gesagt, komm rein in die Startelf oder sogar von wegen, okay, bleib erstmal auf der Tribüne?
Ja, also wenn ich da vielleicht als Erste antworten kann, es gab ja diese eigenartigen Aussagen schon vor dem Spiel, dass im Grunde genommen alles beigelegt ist und dass man jetzt wieder gut miteinander ist und es mit der Mannschaft ja ohnehin kaum großen Hader gegeben hatte. Insofern war ich dann überrascht, dass er nicht von der Startelf, also in der Startelf stand, weil welchen überragenden Wert der für die Mannschaft hat, hat man ja genau gesehen, vor Minute 60, nach Minute 60. Das waren ja zwei komplett unterschiedliche Spiele, kann man fast sagen. Insofern, wenn das gestimmt hat, dass der Streit beigelegt war, dann finde ich, hätte man auch konsequent sein müssen und jetzt nicht so ein eigenartiges Mischkonstrukt machen sollen. Und ganz ehrlich, diese Aussage, er sei irgendwie psychisch noch nicht so weit und er hätte irgendwie selber darum gebeten oder sie hätten sich darauf verständigt. Also ich fand das nicht überzeugend, ich offen gestanden glaube ich es auch nicht. Also ich hätte mir gewünscht, er hätte von Anfang an gespielt.
Ja.
Aber wenn du sagst, du glaubst es nicht, dass er psychisch nicht bereit war, das war ja eine Sache, die er erzählt hat. Ich habe ja jetzt gerade nochmal den Instagram-Post aufgemacht mit dem Statement, kann man hier nochmal einblenden. Ich liebe Eintracht Frankfurt und bin dankbar für alles, was ich hier habe. Gegen Bielefeld war ich psychisch nicht leistungsbereit, das war kein Streik.
Nee. Ich meinte jetzt, es gab eine Aussage von Glasner nach dem Spiel und da hat er gesagt, er hätte sich mit Kostic sozusagen zu zweit unterhalten und Kostic hätte ihm auch signalisiert, ein ganzes Spiel, da sei er noch nicht so weit. Ja, und okay. Ich weiß nicht, also Er hat, war auf Länderspielreise, hat da gespielt. Also für, es war, konnte kein physisches Problem sein. Und ja, irgendwie, also ich bin jetzt kein großer Psychologe, aber wenn jemand nach 60 Minuten reinkommt und so spielt, dann würde ich mal vermuten, dass er wahrscheinlich auch von Anfang an so hätte spielen können. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ich würde mal die steile These wagen, mit 90 Minuten Kostic hätten wir das Spiel vielleicht gewonnen.
Wie ist denn da deine Sicht? Ich weiß ja nicht, Melanie, ob du noch ein paar Informationen mehr dazu hast aus journalistischer Sicht, als wir von den Pressekonferenzen.
Ja, also ich hatte das jetzt auch, genau dieses, er sei psychisch noch nicht so weit gewesen, aber ich fand es auch schwierig. Ich wusste auch nicht genau, wie ich das bewerten soll, weil ich auch der Meinung bin, eben, wenn man dann halt danach so spielt, und ja jetzt auch offensichtlich, also es einem ja auch offensichtlich jetzt in der Länderspielreise gut ging und so weiter. Also ich hätte mir auch lieber gewünscht, dass er in der Startelf steht, dass sie das irgendwie, ich weiß nicht, welche Art von internen Absprachen, Sanktionen es dann im Endeffekt noch waren, die er da jetzt noch eine Stunde lang absitzen musste. Aber ich glaube, der Mannschaft hätte es schon sehr gut getan, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre. Und deshalb finde ich das auch, da kann ich auch keine richtige Bewertung irgendwie treffen, ne? Weil ich da eben auch nicht genau weiß, also wenn es ihm halt wirklich so schlecht ging, ob er dann halt überhaupt hätte spielen können und so weiter, das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig, jemandem da was nachzusagen oder so. Deshalb enthalte ich mich da sozusagen, sage aber auch, ich glaube, es hätte dem ganzen Spiel gut getan, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre. Und hätte auch zum Beispiel vielleicht jemanden wie Sam Lammers doch nochmal anders halt in Szene gesetzt. Das hätte er nämlich, glaube ich, gekonnt. Und es hätte dann auch vielleicht das eher mäßige Debüt unseres neuen Stürmers dann doch vielleicht zu einem ganz guten Debüt gemacht. Also von daher, ja.
Genau, da abschließend einfach zu der Thematik nochmal zu sagen, also ich meine, und wenn, also das ist die einzige Ungereimtheit, die, oder es gibt zwei kleine, die für mich dann noch nicht so richtig passen, also zum einen, wenn das auch, wie Thomas gesagt hat, vielleicht auch mit dem Trainer abgesprochen war, dass das vielleicht dann psychisch noch nicht so ging, dann ist es in Ordnung, dann wundert es mich vielleicht, wie das eine Woche vorher dann als Streik deklariert werden konnte, das fand ich noch so ein bisschen komisch. Im Endeffekt hat er Sanktionen bekommen. Das waren laut den Informationen von der Hessenschau waren es 50.000 Euro Strafe plus einen Mannschaftsabend, einen Barbecue, was er ausgeben musste. Ist auch ganz schön. Vor allen Dingen ja, weil man auch zusammen nicht im Trainingslager war und da vielleicht noch mal ein bisschen so Teambuilding machen kann. Also eigentlich in Ordnung. Und im Endeffekt hat die Eintracht ja auch ihm oder Glasner ihm die Zeit gegeben beziehungsweise ihn spielen lassen. Also alles gut, und Hinti hat ja im Nachhinein auch gesagt, dass das für die intern gar nicht mal so ein Thema war. Und du hast es gut angebracht mit Sam Lammers, und das würde ich auch gleich dann weiterspinnen wollen, weil wir hatten ja einige Debütanten bei diesem Spiel dabei und in der Startelf vor allen Dingen dann Sam Lammers vorne in der Sturmspitze. Ihr wart sicherlich bestimmt zufrieden, dass wir ihm die Chance geben, sich da gleich zu zeigen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das gar nicht anders erwartet, weil man hat ja schon in den Spielen vorher gesehen, wo die Defizite sind, dass uns da einfach ein körperlich großer Spieler fehlt. Also ich bin großer Fan auch von Boré, aber er hat nun mal die Physis, die er hat. Und er ist für mich nicht der Mittelstürmer, der vorne drin steht und die Bälle verwertet, sondern er kommt aus anderen Positionen. Also insofern war das klar, dass der spielen muss. Umso ärgerlicher war es ja, dass er im Grunde genommen in den 60 Minuten, die er, oder 65 Minuten, ich weiß gar nicht, irgendwann ist er kurz nach Kostic, ist er glaube ich raus, oder mit Kostic, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Er hat im Grunde genommen kein vernünftiges Anspiel bekommen, keinen vernünftigen Ball, wo er mal was zeigen konnte. Und das ist natürlich, also nicht einen einzigen. Ja, ich habe mir das Spiel gestern Abend nochmal angeguckt und das ist natürlich extrem undankbar, wenn du ja im Grunde genommen eher in 1-gegen-1 Situationen am 6-Meter-Raum dich als Mittelstürmer beweisen musst. Und das waren so seine Chancen, in Anführungsstrichen, ja. Zwei Stück, die er hatte, weil das gibt halt ein ganz schiefes Bild. Und insofern hoffe ich, dass im nächsten Spiel am Donnerstag dann wohl, dass wir jemanden haben, der ihm gescheite Bälle serviert, nämlich Kostic, und er einfach zeigen kann, was er als Stürmer kann, weil er hat sich, glaube ich, er musste sich in dem Spiel weit unter Wert verkaufen. Mir tat mir echt leid.
Ja.
Ja, also es war natürlich ein Problem, dass ein, also das ist ja das, was wir letzten Wochen schon sagen oder immer eigentlich so ein bisschen Konsensmeinung ist, und das ist eigentlich immer noch eine Sache, die ich da gerne vertrete und auch am ehesten noch sage, ja, wir müssen da ein bisschen abwarten, Alter, einfach, dass wir die Mannschaft erst nochmal sich einspielen lassen müssen. Und Sam Lammers ist ja vor allen Dingen auch erst am letzten Tag gekommen, als letztes in der Transferperiode. Ja. Und er hat sicherlich, das war auch gut, wie Melanie vorhin gesagt hat, erstmal so 2 Wochen gehabt, um sich einzufinden, um ein bisschen die Stadt des Sachen zu klären, da erstmal anzukommen, beziehungsweise auch mit Teilen der Mannschaft schon zu trainieren. Aber wir wissen ja auch eben, dass die Leute, die dann halt eben ihn füttern sollten, eben in der Länderspielpause weg waren. Das war von ganz hinten genommen So, das war auf der rechten Seite Hoge, das war auf der linken Seite Lindström. Gut, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber dahinter noch, davor noch Dashi Kamada, der war natürlich auch nicht da. Und mich hat es auch auf jeden Fall gefreut. Man hat auch vor allen Dingen in diesen 16er oder Situation an der Kante vom 16er gesehen, wie taktisch, wie gut er auch technisch ist. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn man ihn da ein bisschen einbindet, dann bekommt man da auch mal die Chance, bekommt man auch mehr Chancen irgendwie für ihn. Und ja, ich denke mal, der muss sich da noch mal ein bisschen mehr einfinden und auch sich jetzt noch mal ein bisschen mehr trauen. Es gab ja so 1-2 Situationen, wo er hätte gerne irgendwie noch mal ein bisschen, vielleicht hätte vorher abspielen können in der 42. da oder später noch mal aus spitzen Winkel einfach mal draufziehen sollte. Wo aber dann auch, das muss ich jetzt auch noch mal hier kurz einblenden, der gute Nick auf Twitter, unser Taktikfuchs, da auch erklärt hat, wieso es dann eben nicht unbedingt schlau war, den Ball rüber zu spielen, aber trotzdem ja eigentlich eine sehr zufriedenstellende Leistung. Wie würdest du das bewerten, Melanie? Also warst du auch zufrieden mit dem Debüt oder denkst du, da hätte doch schon etwas bei rumkommen müssen?
Ja, was heißt bei rumkommen müssen? Ich fand, er wirkte da noch ein bisschen fremd. Er war da noch nicht so irgendwie, man hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so richtig gemerkt hat, ah ja, stimmt, da ist ja jetzt jemand, den wir halt anspielen können, weil du das ja jetzt auch eine lange Zeit nicht hattest, sondern dann halt eben immer über halt die technisch super starken Stürmer, wie halt jetzt auch André Silva, ja, der es halt einfach ja auch eher über seine Technik dann gemacht hat und jetzt eben nicht so der klassische Mittelstürmer war, dass du halt eben dann mit diesen dass du dann halt mit so einem Stürmertypen agierst und halt eben nicht mit so einem Großen, der dann halt auch in der Mitte steht und den du dann halt auch mal den Ball irgendwie zuschieben kannst sozusagen. Und deshalb hatte er da auch wenig Chance, sich schon richtig mal zu zeigen. Die Flanken von außen waren leider auch eher schlecht. Und deshalb konnte er da auch nichts machen. Also er war da so ein bisschen, er ist da ja auch so ein bisschen von den anderen abhängig. Und wenn die halt dann nicht liefern sozusagen, dann kann er da auch nichts machen. Also es war jetzt nicht seine Schuld, ne? Aber er hatte da noch nicht so die Möglichkeit. Und wie Thomas schon gesagt hat, ich freue mich oder ich hoffe, dass es jetzt dann bald dazu kommt, dass eben Kostic und Lammers zusammen mal wirken. Und das würde ich gerne mal sehen, weil ich glaube, das könnte eine sehr interessante Konstellation werden, die auch sehr erfolgreich werden kann. Und wenn man mal mutig ist und mal neue Dinge ausprobieren möchte, noch sogar vielleicht mal ein Boré dazunehmen oder so, ja, dann hätte man irgendwie so die gesamte Bandbreite abgedeckt. Also und das wäre was ich gerne sehen würde bei der Eintracht.
Ja, und ja, man muss ja auch sagen, das ist ja dann nach der 60. auch deutlich geworden, dass wie diese Statik von dem Spiel sich auch verändert. Ne? In den ersten 60 Minuten, also wenn man sich mal überlegt, was die Eintracht für Torchancen hatte, ja. dann waren das vielleicht 2 oder 3 und auch eher nur so halbe. Also der Torwart musste ja eigentlich kaum einen Ball halten. Und da hat man schon gesehen, da fehlte wirklich eine Idee, gegen so eine massiv defensiv eingestellte Mannschaft mal was zu schaffen. Also einen überraschenden Ball zu spielen oder, ich meine, das Flügelspiel war auch echt, also blass, über rechts kam eigentlich gar nichts. Und mit der Einwechslung von Kostic gab es natürlich dann eine Verlagerung nach links und da auf einmal ging dann auch rechts wieder Räume auf, weil sich natürlich die Stuttgarter dann auch ein bisschen sozusagen aus der Mitte rausbewegen mussten. Und damit schafft Kostic natürlich auch auf der anderen Seite Räume. Und das ist dann natürlich auch für einen Stürmer gut, wenn er dann sozusagen auch mal in diese Räume dann reingehen kann. Und ja, insofern, also ich war ein bisschen, so froh ich war, dass Kostic da war, fand ich es auch dann erschütternd zu sehen, wie stark das Offensivspiel doch dann von dieser einen Person oder von diesem einen Spieler doch noch abhängig ist. Weil was in den 60 Minuten vorher war, das fand ich schon relativ ideenlos und die Chancen, die wenigen Abschlüsse waren meistens nach individuellen Fehlern der Stuttgarter oder nach Ballverlust, also nach Ballverlusten im Aufbauspiel in eine schnelle Umschaltsituation und dann Schuss von der Strafraumgrenze oder so. Aber das war jetzt in dem Sinne nicht herausgespielt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal geguckt, du hast ja gesagt, die haben ja nicht lange zusammen gespielt und das waren 10 Minuten, die Lammers und Kostic zusammen auf dem Platz standen. Ja. Also von daher, wie gesagt, im Vorjahr noch Länderspielpause. Es ist schon noch eine Zeit, die man denen allen geben muss. Genauso auch wie Lönnström, genauso auch wie Hauge, wo ich es ja bei Emil immer sehr spannend fand, dass er doch dann mehr in der Mitte zu finden war oder super oft auch reingezogen ist. Kamada da mal draußen, vor allem das auch, die Laufwege von Lammers haben ja auch gezeigt, wo man dann eigentlich ihn doch gerne in der Mitte gesehen hätte. Es hat er dann nochmal irgendwie ausgewichen. Also da muss man dann schauen, wie der Glasner offensiv das auch agiert oder besser geht. Wir hatten auch im Livestream dann mit John und Erik, die da dabei waren, noch auch das so ein bisschen auch gesehen gehabt, dass Stuttgart auch sehr tief stand und natürlich auf diese Konter, die sie dann auch, glaube 2-3 Mal fahren konnten, die dann auch super gefährlich waren gegen die Eintracht, darauf gelauert haben. Und von daher hat das auch, finde ich, dann trotzdem die Eintracht immer gut gemacht, wenn man da früh schon den Ball abluchsen konnte, wie eben dann auch beim Tor von Kostic, da hat dann dieser versprungene Ball hat dann GB So gut aufgesetzt, hat dann links Kostic geschickt und der dann einfach draufgehauen. Und was ist das für eine geile Geschichte, dass er natürlich den Befreiungsschlag macht und dann auch dementsprechend jubelt und reagiert. Das war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren auch sehr euphorisch. Aber Freud und Leid hängt natürlich immer sehr nah beieinander. Wir hatten vorher schon einen Lattentreffer, wir haben danach noch einen Lattentreffer gehabt und ja, die Stuttgarter haben aber dann in einem guten Umschaltmoment und natürlich mit ein bisschen Heckmeck bei uns im Fünferraum noch das Tor geschossen mit Marmoush. John hatte auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl gehabt. Ich habe natürlich gehofft, wir schaffen noch das zweite Tor. Wie war das bei euch? Habt ihr gedacht, es muss jetzt eigentlich das für die Eintracht sein? Es war ja dann 79. Minute, ist das Tor, glaube ich, gefallen für die SGE. Das hätten wir schon mit nach Hause nehmen müssen, oder?
Ja, in jedem Fall. Also von Stuttgart kam ja wirklich fast gar nichts. Die waren, später waren sie ja sogar noch mit einem weniger auf dem Platz. Auf jeden Fall. Dass man sich das noch hat vom Brot nehmen lassen, also das war dann schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Schlendrian, aber vielleicht war das genau dieses Gefühl, wir liegen 1-0 vorne. Defensiv haben wir nicht viel zugelassen, das ganze Spiel, die sind einer weniger. Also im Grunde genommen sind wir durch. So wirkte das so ein bisschen. Aber vielleicht noch ganz kurz auf das 1-0, was ich eigentlich am schönsten fand. Na klar, super kitschig und man kann es nicht besser erfinden. Aber was ich bezeichnend fand, ist, wie die Mannschaft auch mit Kostic gefeiert hat.
Ja, also so alle gleich drumherum.
Okay, also zu sehen einfach, wie die sich auch für ihn gefreut haben. Ja, also das hat nochmal gezeigt, also dieses, was dann manchmal so stand, die Mannschaft ist sauer auf ihn oder sowas. Also wer sich das angeschaut hat, für den war irgendwie klar, dass, also da ist das Thema garantiert durch. Ne?
Ja.
Das, wie gesagt, dass man dann so einen Ausgleich noch bekommt, das ist super, super ärgerlich. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Ball gesehen habe, der so einen Drall hatte, dass er aufs Tor zuspringt und dann wieder umdreht. Also das ist schon unfassbar. Also das, ja, der berüchtigte Fußballgott halt.
Ja.
Ja, Spielglück ist noch nicht so auf unserer Seite, Melanie, oder?
Nee, bisher leider noch nicht.
Da hapert's noch.
Ich hätte mir auch, also ich war mir dann irgendwie auch sicher, okay, jetzt ist das Tor gefallen, jetzt passt es schon. Und habe mich dann halt eigentlich umso mehr geärgert, als dann der Ausgleich fiel, weil es ausgerechnet auch Marmoush war, der ja eigentlich so derjenige war, der bei den Stuttgartern schon das ganze Spiel vorher auch immer durch Einzelaktionen aufgefallen war, der dann mal durchgebrochen ist, der dann irgendwie mal die Lücke gefunden hat und so, obwohl die Eintracht ja wirklich auch wenig zugelassen hatte. Aber das war dann schon so, da habe ich gedacht, das ist dann jetzt wirklich besonders ärgerlich. Und ja, dann auch noch dieser Lattentreffer, der dann so unglücklich da an Müllers Rücken abprallt und Stroch nicht ins Tor schafft. Und ja, das Spielglück fehlt uns noch, aber ich hoffe ja, dass es sich jetzt gegen Fenerbahce tatsächlich ändern wird. Dass da endlich der Knoten platzt und wir den ersten Sieg in der Euroleague einfahren können.
Weil auch das Stuttgarter Tor, ja, ich meine, da gab es diesen doppelten Kopfball von Hinteregger, von dem beide im Grunde genommen nicht sauber waren, also die ja eher so nach oben gingen als raus. Und dann auch der, ich weiß gar nicht mehr, welcher Stuttgarter war, der das dann in den Strafraum reingebracht hat. Es sah jetzt auch nicht so aus wie ein gewolltes Zuspiel auf Marmoush. Irgendwie bekam der diesen Ball dann noch einmal vor die Füße. Das erste Mal, kriegt den Abpraller wieder vor die Füße. Also da sind vier, fünf Sachen blöd gelaufen, die dieses Tor ermöglicht haben. Und also dann ist es wirklich, dass man sagt, also sowas passiert normalerweise nicht. Ja, und also das war echt super, super ärgerlich.
Also man hat auch wirklich, das war auch, ich weiß gar nicht, ob man Zuspiel nennen kann, weil Marmoush kommt da von hinten einfach reingeschossen und ich weiß nicht, ob er den eigenen Mann den Ball klaut, aber er hat halt die Position gehabt, sodass er durch diese Lücke da durchgehen konnte. Und ja, kann man natürlich überlegen, war es gut von Indika, dass er da reinging oder hätte man das lieber Trapp überlassen sollen? Natürlich hast du dann im Effekt, gehst du dann immer rein. Ja, dann kommt es halt zu diesem Doppelpass, wie man es nennen möchte, und dann zappelt halt das Ding. Aber ich habe gerade nochmal geschaut, nur weil du es so schön erwähnt hattest. Ich glaube, Marmoush war bis auf eine Aktion bei jedem Torschuss der Cannstätter beteiligt. Und dafür muss man ja auch sagen, der war ja super eigentlich integriert. Ne? Der war ja auch nicht viel länger da bei der Mannschaft. Nee. Und das ging eigentlich schon ganz gut. Das war aber auch das Problem, was die was auch Erik vom rund um den Brustring-Podcast bei uns im Livestream meinte, dass er es auch kritisch fand eigentlich. Also er hat ein bisschen Schiss vor der Eintracht gehabt, weil er gemeint hatte, dass nämlich ich will die ganze Zeit Wolfsburg sagen, weil die Stuttgarter eben nicht auch noch nicht so eingespielt sind und auch noch diese Ausfälle da vorne haben. Aber es hat trotzdem bei denen gereicht und gut funktioniert. Natürlich hätte die Eintracht das Ding nach Hause bringen müssen oder sollen, aber ja. Wie gesagt, das Glück fehlt noch ein bisschen und ich hätte mich jetzt so gefreut für Boré, hätte er den gemacht. Ja. So gefreut.
Wobei, also ich fand auch, Marmoush hat echt ein saustarkes Spiel gemacht. Ja, und gerade so in der, ich weiß nicht, 14, 15 Minute, als er dann auf links wirklich ein Dicker echt aussehen lässt wie so ein Schuljungen, wie er da an ihm vorbeigegangen ist und dann quasi noch an der Außenlinie dann nach innen gezogen ist. Aber trotzdem, es ist natürlich für Stuttgart sehr viel einfacher, ja, mit zwei tiefstehenden Viererketten dann mal einen Ball auf die einen oder zwei Spieler, die sich dann an der Mittellinie aufhalten und die dann technisch individuell technisch gut sind, die schnell sind, die dann eine aufgerückte Mannschaft auch schnell überlaufen können, Gefahr zu kreieren, als für eine andere Mannschaft gegen acht verteidigende Spieler anzulaufen und eine Lücke zu suchen. Ne? Also das kam Stuttgart natürlich sehr zu Pass, dass das Spiel so gelaufen ist, weil es gab ja im Grunde genommen kein Mittelfeldspiel. Also da gab es ja so gut wie nie irgendwie Zweikämpfe oder sowas, oder das Spiel hat sich da nicht aufgehalten, weil die ja ganz schnell 30, 40 Meter vom eigenen Tor sich aufgebaut haben. Und also es war schon, ja, umso ärgerlicher, dass da nicht noch ein zweites Tor gefallen ist.
Das stimmt.
Ich würde noch kurz als Letztes zu dem Thema noch anbringen wollen, wie sehr es mich gefreut hat, als Jakic reingekommen ist und wie gut er doch schon funktioniert hat. Man hat schon natürlich gesehen, dass die Abstimmungen nicht ganz gepasst haben. Die haben sich da einige Male auf den Füßen gestanden, wo man noch gesehen hat, dass Jakic das eben noch von Dynamo gewohnt ist, wo er dann halt der Typ ist, der dann auch rangeht und das Ding auch mal draufdreschen kann. Da gab es, glaube ich, mit Kamada mal so eine Situation. Aber es ist einfach so gut, einen passstarken Spieler hinter So zu haben, sodass er mal ein bisschen weiter nach vorne gehen kann. Ja. Das hat man schon gesehen, das hat auch gut funktioniert. So hat in dem Spiel auch insgesamt, glaube ich, eine Passquote von um die 90% gehabt und bei Jakic war es beim Kicker 100% und später auch nochmal woanders 92% für seine 35 Minuten, die er gespielt hat. Und ich gebe dem Team Zeit und ich glaube, die reißen nochmal richtig ab, weil genau Jakic und Lammers waren, glaube ich, die Spieler, die natürlich auch für alle offensichtlich, aber eben halt auch gefehlt haben im Eintracht-Spiel. Und ich glaube, damit kann das gut möglich sein, dass wir da ordentlich abreißen können, zumal auch Boré super flexibel ist, dass er als Hängespitze spielen kann, dass er als Stürmer neben Lammers, aber auch als Rechtsaußen spielen kann. Und das gibt unserem Eintracht-Spiel so eine Variabilität, wenn das Glasner irgendwie noch ein bisschen mehr zusammenschweißt und ein bisschen mehr irgendwie die Stecken richtig platziert, dass das richtig viel Spaß uns machen kann. Ja. Aber, Melanie, noch ein Blick auf die Tabelle. Wir sind gerade Platz 15 mit nur 3 Zählern. Wir haben als nächstes Wolfsburg, danach Köln und Bayern vor der Brust. Thomas fässt sich schon an die Stirn. Das liest sich nicht so gut. Aber was wären denn so Maßnahmen, wo man sagen könnte, da könnte es perspektivisch dann besser laufen? Was könnte da Glasner deiner Sicht nach noch machen? Oder was hat sich da schon angedeutet? Oder sagst du, Zeit heilt alle Wunden, das muss man einfach dann ja wachsen lassen.
Ja, also ich glaube schon, dass man es eher wachsen lassen muss. Also wie du ja gesagt hast, jetzt Jakic im letzten Spiel hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, da musste er halt jetzt auch erstmal gucken. Da hatte er auch eine Entscheidung zu treffen, Rustic oder Jakic und so Sachen. Ich glaube, wenn jetzt die Länderspielpause ist jetzt rum, alle Spieler sind da, du kannst jetzt wirklich das erste Mal seit er gekommen ist, kann er mit dem Team arbeiten, was er jetzt auch wirklich erstmal hat. Und das hatte er ja vorher noch nicht. Es war ja noch eine Transferphase, es kamen noch neue Leute dazu und so weiter. Und da muss man natürlich dann immer erstmal schauen und warten, wie sich das entwickelt. Und manchmal bin ich ja ein bisschen Fußballromantikerin, das werden wir dann auch bei der Euroleague noch sehen. Ja, bei Wolfsburg hat er aus den ersten 5 Spielen auch viel Unentschieden und einen Sieg geholt in der vergangenen Saison und am Ende sind sie ja noch in die Champions League gekommen. Ich bin einfach mal zuversichtlich, da waren auch ein paar Spiele am Anfang dabei, die noch nicht, also bei denen du gedacht hättest, dass Wolfsburg die eigentlich holen muss. Da haben sie dann auch nichts gerissen sozusagen und ich glaube, wenn die Eintracht da erstmal richtig eingespielt ist und jeder seinen Platz kennt und auch weiß, wie es läuft, dann glaube ich schon, dass das richtig gut werden kann. Nur eben, man muss jetzt der Mannschaft und Glasner gemeinsam, die kennen sich ja irgendwie alle noch nicht so richtig, erstmal noch einen Moment Zeit geben, um das, um sich einzuspielen.
Ja, ich bin gar nicht so super pessimistisch für die nächsten 3 Spiele. Ich glaube, was du gerade sagtest mit Jakic, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Personalie. Ich habe vorhin noch mal auf Kicker über eine Pressekonferenz heute vor Istanbul, da war wohl So da, und der hat dann den bemerkenswerten Satz gesagt, ich freue mich, dass jetzt Jakic hinter mir spielt, so in etwa, ja, oder neben mir spielt, hat das, glaube ich, gesagt, aber hinter ihm spielen ist eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich die richtige Interpretation. Weil Rustic war ja kein defensiver Sechser. Also und So hat auch gesagt, er musste quasi, er hat es diplomatisch formuliert, er musste immer die Räume schließen, weil der Bewegungsradius von Rustic doch ein größerer sei. Also sprich, der hat sich immer vorne rumgetrieben, anstatt hinten seine Arbeit zu machen. Und ich musste dann aushelfen. Also insofern, glaube ich, ist das auch taktisch echt ein Schritt nach vorne, dass man jetzt wirklich hinten so eine Kante als defensiven echten Sechser hat und So dann auch kreativer nach vorne arbeiten kann. Also ich glaube, das werden wir auch schon im nächsten Spiel sehen. Ja. Mit Kostic und Lammers und vielleicht sogar auch Boré, den ich statt Lindström bringen würde und so ein bisschen hin und her schieben offensiv, aber ein anderes Thema. Also insofern, glaube ich, wird das nächste Spiel wieder ein ganzes Stück besser, auch wenn ich da jetzt keine Hektik reinbringen will. Und klar, man spielt gegen Wolfsburg, Tabellenführer, 4 Spiele, 4 Siege. Ich habe, weil ich es nicht mehr ganz im Kopf hatte, auch nochmal nachgeguckt. Mhm. Aber die haben gespielt gegen Fürth, gegen Hertha, gegen Bochum und gegen Leipzig, die ja auch holprig in die Saison gekommen sind. Und haben auch jetzt, also auch häufig knappe Siege gehabt. Also ja, die haben 12 Punkte und stehen ganz vorne. Aber so richtig gefordert wurden die auch noch nicht. Und insofern geht da vielleicht was. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir fahren dahin, um die 3 Punkte abzuliefern. Ich denke schon, ein Punkt ist da allemal drin. Köln, finde ich, kann man, auch wenn die stark gestartet sind, aber Köln, da müssen wir auch keine Angst vor haben. Gut, gegen München, da erwarte ich offen gestanden nicht viel.
Klassiker ja da eigentlich. Und ich wollte gerade schon eigentlich deine Überleitung über So damit rübernehmen, weil das ist eigentlich sehr bezeichnend und es, wie gesagt, das ist auch das, was mich am meisten freut, weil er nämlich auch die Qualitäten, die er schon in der letzten Saison angedeutet hat und auch bei der Eintracht stabilisiert hat, dass er die dann endlich zeigen kann. Und ich gucke aber gerade nochmal die Fragen von Twitter durch und da war noch eine Sache, die ich nicht, aber doch, man kann es eigentlich mit als Überleitung sehen, denn hier sind einige Fragen, die auch natürlich auf das nächste Spiel abzielen. Und zwar würde ich erstmal von dem lieben Leon die Frage mit hier reinbringen. Wie seht ihr die Performance von Hinteregger in den letzten Spielen? Wäre es denkbar, mal Tuta oder Ilsanka in die Innenverteidigung zu stellen und Hinti eine Pause zu geben? Wie wäre denn das beispielsweise was für das Spiel gegen Istanbul am Donnerstag um 21 Uhr, was wir leider nicht irgendwo schauen können im Free TV, sondern das wird leider bei TV Now zu sehen sein. Und dafür braucht man ein Abo. Aber trotzdem, Hinti ist ja erstmal genau das Thema und nicht leider dieses elendige TV-Debakel. Wie siehst du das, Melanie? Denkst du, Hinti ist unantastbar in der Innenverteidigung, der muss da drin bleiben, oder sagst du, Tuta, Ilse haben eine Chance verdient und könnten da ja sich mal wieder beweisen dürfen?
Ja, also ich muss sagen, ich fand Hinteregger jetzt am Anfang wieder ein bisschen wackelig. Hat er ja öfter mal zu Saison oder Beginn, hatte ich auch nochmal nachgelesen, dass das immer mal der Fall ist, dass Glasner sich wohl auch über seine Fitness ein bisschen beschwert hatte sozusagen, weil er meinte irgendwie, er hätte seinen Urlaub wohl sehr ausgiebig genossen, was wahrscheinlich auch bedeutet, dass er vielleicht auch 1-2 Kilo zu viel auf den Rippen hatte, als er zurückkam und vielleicht auch nicht das Fitnessprogramm durchgezogen hat, was vielleicht erhofft wurde. Aber ich fand ihn jetzt im letzten
Spiel... Schnitzel von der Oma.
Ja, wahrscheinlich. Aber im letzten Spiel fand ich ihn jetzt wirklich wieder gut. Da hat er wieder geliefert, bis halt auf seinen Patzer dann, der zum 1-1 führte. Ich finde aber trotz allem, ja, Tuta sollte mal wieder eine Chance bekommen. Hat nicht gespielt seit Mannheim, saß jetzt sogar auf der Tribüne, also war nicht mal im Kader gewesen. Und ich finde, man könnte ihm die Chance mal wieder geben, zu zeigen, dass er ja gegen Mannheim keine gute Performance abgeliefert hat, aber deshalb jetzt nicht per se ein schlechter Verteidiger ist. Und ich glaube, es könnte Hinti dann auch ganz gut tun, wenn er mal tatsächlich auch irgendwie ein paar Tage Pause bekommt, weil am Sonntag wartet ja auch schon wieder der nächste Gegner und ja, da ist ja Rotation eigentlich, was heißt ganz normal, aber da sollte man schon immer ein bisschen abwägen, wem man dann vielleicht auch mal eine Pause gönnt und ja, also ich finde schon, dass das möglich wäre.
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich würde an Hinteregger festhalten und zwar zum einen sind jetzt durch Jakic und Lammers schon zwei neue Spieler. Und wenn man jetzt auch noch in der Innenverteidigung wieder anfängt, was zu wechseln, also ich fände es schön, wenn man so ein Kern ist, der, oder ein Kern sich findet, eine Kernmannschaft findet, die sich ein bisschen einspielt. Von der Leistung her, klar, das war mit Sicherheit nicht Hintereggers stärkste Spiele, die er zuletzt abgeliefert hat. Aber ich glaube, er ist als Typ nicht zu ersetzen momentan, so als Kante, als Leader, als jemand, der dann auch nochmal eine Mannschaft anders ansprechen kann, was ich halt bei Tuta noch gar nicht erwarten kann, auch so von seinem Alter, von seinem Werdegang. Ich weiß nicht, wie das mit der Kommunikation aussieht, aber er ist definitiv nicht derjenige, der hinten eine Mannschaft, eine Verteidigung sortiert. Und das sehe ich auch bei Ilsanka nicht. Also insofern würde ich sagen, ja, nee, Hinteregger soll da bleiben, nicht wechseln, da jetzt Konstanz hinten in der Viererkette.
Ist ja auch bei Ndika nicht anders. Also da kann man das ja auch, also da wissen wir natürlich, klar, ist der Kuhn abgeklärt, aber da müssen wir natürlich auch schauen. Und Hinti, finde ich, hat ja auch seine Leistung nochmal im letzten Spiel gesteigert. Klar, diese Kopfbälle, die waren unglücklich. Kann man besser passiert. Machen, sicherlich, aber es passiert. Und dafür war er vorne umso gefährlicher vor dem Tor, was ja auch schon seit langem da nicht mehr war. Und außerdem, und da sind wir jetzt wieder voll im Thema und bei unserem nächsten Punkt, Eintracht Frankfurt International, mit dem Spiel gegen Donnerstag, hat Fenerbahce, und das ist jetzt die Aussage von GB So, eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen guten Spielern, die schon lange in guten Ligen aktiv waren. Aber was sie vielleicht noch nicht so mögen, ist die Intensität, die wir in der Bundesliga mitbringen. Das wollen wir zu Hause durchsetzen. Und diese Intensität benötigt, denke ich, ein Hinti und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Innenverteidigung. Hinti war ja eben auch bei uns unser Kapitän, weil Rode nicht dabei war, weil Hasebe nicht dabei war. Und damit ist die Personalfrage eigentlich bei Hinti für mich auch erledigt. Gegen Köln kann man da bestimmt mal nachdenken. Aber ich denke vor allem auch gegen Wolfsburg und gegen Fenerbahce Istanbul wird es umso wichtiger, dass er da drinnen bleibt. Und ja, damit sind wir auch schon beim Spiel beim Donnerstag. Und Fenerbahce Istanbul, glaube ich, vor allen Dingen aus Fansicht ein sehr, sehr attraktiver Gegner. Ich weiß nicht, stimmungstechnisch lese ich ja bisher schon, dass die ganz schön Rabatz machen wollen, beziehungsweise da sehr präsent im Stadion sein werden. Melanie, wie war denn das im letzten Spiel? Hat denn da die Eintracht was dagegen zu setzen? Oder müssen wir wirklich Gefahr laufen, dass eigentlich in Europapokalnächten, wenn wir da so eigentlich immer glänzen, diesmal vielleicht nur ja ein bisschen das Rampenlicht abgeben müssen?
Ja, also die Stimmung ist nicht schlecht, würde ich mal sagen, aber sie ist nicht das, was wir kennen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dem geschuldet, dass die Ultras nicht da sind, dass sie sich ja dagegen ausgesprochen haben. Deshalb, ja, denke ich aber schon, es sind genügend Leute da, die dem was entgegensetzen wollen, wenn sie tatsächlich ankommen und da irgendwie total Stimmung machen, dass dann genügend Eintracht-Fans auch da sind, die dem dann was entgegensetzen wollen und werden. Davon gehe ich definitiv aus. Aber trotz allem wird man schmerzlich die Choreos und die magischen Nächte im Stadtwald schon vermissen. Also das steht außer Frage. Es wird nicht dasselbe sein, wie wir es jetzt kennen aus den letzten zwei Saisons, wo wir das miterleben durften. Aber ja, es ist trotz allem schön, dass wieder eine gewisse Zahl an Fans live dabei sein darf. Also man hört es auch einfach gerne. Das hört sich ganz anders an. Schon alleine, wenn da auch 25.000 sitzen und keiner singt, sag ich jetzt mal, hört sich das trotzdem schon ganz anders an und erzeugt ein ganz anderes Gefühl einfach.
Ja. Und wie GB So auch gesagt hat, es liegt an uns, wie die Stimmung im Stadion ausfällt. Und ja, das kann man eigentlich dann eher mit eigenen Leistungen machen. Und da natürlich jetzt auch anknüpfend die Frage nach der Aufstellung, beziehungsweise wie denn die Eintracht spielen wird. Ich denke, Jakic wird auf jeden Fall seine Chance kriegen. Der hat sich eigentlich auch, ja, super bewiesen, dass er sich da im Mittelfeld hinter So tummeln darf und da schön abgrätschen darf. Und da würde ich die Frage von Scrimlex, liebe Grüße, mit reinnehmen, weil er fragt, und es ist wirklich für mich so eine vakante Position, wer wird denn bei uns die nächsten Spiele oder vor allen Dingen auch gegen Fenerbahce Istanbul im Sturm starten? Bleibt Lammers in der Startelf, rückt Boré wieder auf ihn hinein oder sehen wir beide sogar zusammen von Anfang an auf dem Platz? Thomas, was denkst du? Beide würde ja bedeuten, man müsste Kamada draußen lassen. Und was für ein Spielertyp siehst du da lieber vorne gegen Istanbul?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man Kamada dafür rausnehmen müsste. Also der Vorteil bei jemandem oder die Stärke von Jorge ist ja, dass er links und rechts spielen kann. Mhm. Ich fand, die haben ja auch gegen Stuttgart häufiger mal die Seiten gewechselt. Mhm. Und ich fand so vorne im Spiel, fand ich Lindström den schwächsten gegen Stuttgart oder den unauffälligsten. Das heißt, ich würde vielleicht sogar Lindström rausnehmen, Jorge auf die Lindström-Position stellen und dafür Boré auf die alte Jorge-Position. Also, dass Jorge quasi rechts spielt, Jorge links spielt, Boré rechts spielt und Lammers zentral und sozusagen Kamada dahinter.
Thomas, also, was ist mit Kostic?
Lass mich überlegen. Ja, das ist natürlich ein Argument. Habe ich mich da jetzt verzählt?
Ich glaube schon. Ja, du kannst ja Kostic. Ja. Also wir haben ja gerade gesagt, wir müssen Kostic auf jeden Fall.
Ja, nee, dann muss Jorge tatsächlich auch raus. Du hast recht. Ja, dann muss Jorge auch raus. Aber ich würde tatsächlich so spielen, wie wir zuletzt gegen Stuttgart gespielt haben. Weil das, ich fand Boré schon stark und aggressiv, und weil unsere rechte Seite fand ich gegen Stuttgart ganz klar auch eine Schwäche. Also da kam viel zu wenig, sowohl von Horge, also auch Durm hat kaum überlaufen und geflankt. Und da ist mir so eine Aggressivität und so ein Tempo, die Boré, was Boré reinbringen kann, ist mir da schon wichtig. Vor allen Dingen, weil Istanbul, ich bin jetzt kein, also Fenerbahce, ich bin kein großer Kenner des türkischen Fußballs, to be honest. Aber sind ja immer Mannschaften, die mitspielen, die sich nicht hinten reinstellen und verteidigen. Das heißt, die auch Räume anbieten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so jemand wie Boré da gut reinpasst.
Ja, sieht man auch gerade vor allen Dingen in der türkischen Tabelle, um das jetzt nochmal kurz aufzugreifen. Ja. Fenerbahce ist auf dem dritten Platz, hat 10 Punkte aus 4 Spielen und 6:1 Toren. Ja. Also da sieht man schon, dass die natürlich im Offensivspiel da mitmachen wollen. Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal fragen, also würdest du Lammers in Sturm stellen, auf rechts würdest du Boré stellen, links genau. Kostic und Mitte dann Kamada?
Ja.
Okay, gut. Nur so verständnismäßig für mich. Melanie, wen siehst du vorne im Sturm?
Ja, ich würde mich natürlich auch, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, über diese Kombination aus Lammers und Boré freuen. Denke aber, dass es tatsächlich darauf hinauslaufen wird, erstmal, ich könnte es mir gut vorstellen, dass Lammers am Donnerstag, ich sage jetzt nicht immer, aber um einfach auch die Zeit zu bekommen, vielleicht sich noch ein bisschen einzuspielen und so, erstmal das Nachsehen haben wird und dass es Boré sein wird, der tatsächlich von Anfang an erstmal alleine dort spielt. Ja.
Interessante These. Also spricht ja auch einfach dafür, dass die ja auch schon länger, ein paar Wochen schon zusammen trainieren. Und vielleicht findet man da ja eine Möglichkeit, den da besser einzubinden. Finde ich interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich kann da gar keine Aussage zu tätigen. Ich bin einfach nur gespannt, wie es dann aussehen wird und hoffe natürlich, dass die Eintracht gewinnt. Und wir merken ja schon, wir haben in dieser Saison ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wir haben bisher noch gar keinen Pflichtspielsieg geschafft. Und jetzt die Frage natürlich, wird es gegen Fenerbahce klappen? Wird das unser erster Pflichtspielsieg sein? Die Frage ist übrigens auch wieder von Twitter. Von den lieben FC since 1899. Kein Name dazu, aber ja. Was sagt ihr? Fenerbahce, Sieg muss da sein oder wird es schwierig?
Also ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Es wird jetzt kein 4:1 wie in den letzten Vorrunden. Ich glaube, wir werden mit einem Tor vorne liegen. Ich habe nochmal geschaut, das letzte Spiel von Fenerbahce, da haben die auch noch 2 Leute verletzungsbedingt verloren, den Tisserand, der wohl nicht spielt, hinten. Irfan Can, Nationalspieler, der für Özil kam und sich dann nach seiner Einwechslung wieder verletzt hat. Ich glaube, ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader. Nee, oder zweithöchste, ich glaube, der Torwart war noch ein bisschen höher, also, muss nichts sagen, aber man erkennt, Nationalspieler, ein wichtiger Mann. Das heißt, der Kader ist jetzt nicht so, dass man wahnsinnig viel Respekt davor haben muss, die sind verletzungsgeschwächt. Ich glaube, da geht was. Und wir werden so spielen, dass sie uns liegen, also die werden was anbieten, weil sie auch selber nach vorne spielen. Insofern glaube ich, ich bin optimistisch. Das wird irgendwie so ein 3-2 oder sowas.
Ja, die Personalien, die du angesprochen hast, ist ja bei Yindir, der hat einen Marktwert von 14 Millionen. Ein junger Torwart, 23 Jahre erst. Allerdings, und das macht mir so ein bisschen Angst, wenn ich mir so die Spieler da angucke, ist natürlich aber auch das Argument, dass die sich da eben genauso fangen müssen oder finden müssen. Mhm. Sie haben nämlich als Nummer 9 oder als er, also hier steht Nummer 9, aber ist eigentlich links außen, Diego Rossi von LA geholt, der ist mit 18 Millionen, ich kann natürlich nichts über den Spieler sagen, aber 18 Millionen müssen ja auch irgendwo herkommen. Beziehungsweise haben sie auch Mergin Berisha von Salzburg geholt. Auch natürlich ein junger Spieler mit viel Tempo, großes Talent und vor allen Dingen auch eine Abschlussstärke. Und was ich sehr interessant fand, als ich mir die Mannschaft angeguckt habe, weil ich das ja eigentlich sehr spannend fand, wer dann im Endeffekt alles dort spielt, wir haben hier wirklich so einen Ex-Bundesliga-Kader mit Luis Gustavo, Mesut Özil, Marcel Tisserand ist nicht dabei, aber dann hat man ja noch natürlich den Weltspieler Max Meyer mit da drinne zum Beispiel Und da wird es natürlich interessant, wie die sich da schlagen und halten werden. So, du hast schon, Melanie, du hast schon angekündigt, du hast dich schon ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt und schon ein bisschen was dazu verfasst. Das wird man natürlich hoffentlich in naher Zukunft lesen können dann. Und was ist denn deine Einschätzung zu dem Spiel? Denkst du, das wird ein harter Schlagabtausch? Die Eintracht-Defensive muss ich behaupten und die Eintracht-Offensive muss zeigen, dass sie die Räume auch nutzen kann? Oder wie wirst du das Spiel sehen?
Ja, also der Meinung bin ich auf jeden Fall. Es wird, in meinen Augen ist es in der Gruppe also mit der stärkste Gegner. Wir haben da, glaube ich, das wird sich dann auch, glaube ich, erstmal also entwickeln in dem Sinne, ne? Man wird durch diese ganzen ehemaligen Bundesligaspieler, wie die dann im Endeffekt dann zusammen auf dem Feld da agieren werden. Auch Mesut Özil darf man nicht unterschätzen. Der ist, also ne, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre älter ist, aber er ist einfach wirklich kein schlechter Spieler. Und ich glaube einfach, dass die Eintracht da erstmal ruhig bleiben muss, nicht irgendwie, nervös ist das falsche Wort, aber gleich so drauf losstürmen, wird da wahrscheinlich nichts bringen. Und ich denke mal, wenn die Mannschaft erstmal Ruhe bewahrt und werden sie auch zu ihren Chancen kommen und sie dann auch hoffentlich nutzen können. Aber ich glaube auch, dass es eher nicht deutlich wird, sondern eine enge Sache in dem Fall. Ja. Aber also, wir hatten ja heute, als So gesprochen hatte, was er auch hat, die Mannschaft ist heiß, die Mannschaft will jetzt unbedingt auch und das hat man auch einfach daran gemerkt, was er gesagt hat. Also ne, ich hatte ein Zitat, was ich irgendwie schon sehr bezeichnend fand, als er sagte, es herrscht eine elektrisierende, unglaubliche Stimmung, das ist nochmal extremer als in der Bundesliga. Also man merkt einfach, dass die Mannschaft jetzt Bock hat und dass es losgeht und tatsächlich diese Geschichte von 2018 nochmal wiederholen möchte. Also für die Fans, für sich selbst einfach nochmal sagen, okay, wir wollen wieder erfolgreich, also richtig erfolgreich sein, weil es ja dann im Endeffekt letztes Jahr gegen Basel doch unglücklich und traurig irgendwie zu Ende ging. Also dann im Endeffekt mit einem Geisterspiel und ne, das war so. Und ich glaube, deshalb ist man jetzt schon motiviert zu sagen, okay, wir haben jetzt Bock und wir wollen auch ein bisschen anders daran gehen als vielleicht die letzten Spiele, wo man den Druck hatte, in der Bundesliga ja schon irgendwie gewinnen zu wollen, zu müssen auch so ein bisschen, weil man ist jetzt dann doch ja erfolgreicher, als man es vielleicht noch vor einigen Jahren war und möchte jetzt auch gerne liefern und dann tut man es nicht. Und ich glaube, dann nach so einem 0-0 gegen den FC Augsburg ist man dann schon erstmal so, ja, dann irgendwas ist dann da und dann ist man so ein bisschen angespannt und ich glaube, dass da werden wir jetzt auch nochmal eine andere Mannschaft sehen in der Europa League am Donnerstag.
Also es wäre natürlich großartig, wenn sich dieser gespannte Bogen entlädt und man eben in der Euro League vor allen Dingen dann gleich schon ein Zeichen setzen kann. Ist auch, glaube ich, am schönsten auch für Glasner, ist geil für das Team, weil vor allen Dingen die Euro League ist ja auch so eine Sache, mit dem Versprechen holst du ja auch Spieler. Ja. Und da beweist man sich als Verein, da zeigt man auch als Verein, wie attraktiv es sein kann und natürlich die Spieler, also ein Höge vor allen Dingen, der ja auch vor allen Dingen in der Euroleague immer gut getroffen hat, der hat natürlich da Bock, europäisch zu spielen, Lindström, Kamada, der ganze Haufen. Ich denke auch für Boré wird das ganz besonders sein, wenn man ihn da dann reinschmeißen darf. Und da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Es ist auch großartig, dass die Eintracht wieder international spielt und da eben dann ja, sich beweisen und zeigen darf. Und allgemein zur Euroleague bezogen, wir haben eine Gruppe D, die ist gespickt mit Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Olympique Piräus und Royal Antwerpen. Und ich habe so ein bisschen im Ticker damals die Verlosung verfolgt, habe gesehen, okay, Fenerbahce ist ein ganz interessanter Gegner. Olympique Piräus ist auch ein Verein, den man, also ich tatsächlich jetzt nur von FIFA, aber sonst eigentlich so namensmäßig aus Griechenland eigentlich mit am ehesten noch kennt. Und bei Royal Antwerpen war ich ein bisschen raus, muss ich gestehen. Wie seht ihr denn so die Gruppe der Eintracht und die Gegner?
Ja, also mir ging's ähnlich wie dir. Ich habe mir auch erstmal, also ich verfolge weder den griechischen noch den belgischen Fußball besonders intensiv, auch wenn ich immer wieder Leute treffe, die das tun, für die ich dann auch Bewunderung habe. Ich habe tatsächlich mir dann auch erstmal den Kader angeguckt, wen kennst du da überhaupt aus den Vereinen? Klar, so 2, 3 Namen, die jetzt auch der Normalfußballkonsument kennt oder vielleicht auch 4 oder 5. Ich war nicht unzufrieden über die Auslosung, weil ich denke, das sind alles Mannschaften, die wir schlagen können. Ich sage jetzt nicht, wir sind klarer Favorit auf den Gruppensieg. So weit würde ich nicht gehen. Ich habe tatsächlich vor Olympiakos Piräus eher noch ein bisschen mehr Respekt als vor den anderen beiden. Aber das ist nur meine laienhafte Einschätzung aus der Recherche, die ich so ein bisschen für mich betrieben habe. Ich glaube, Antwerpen ist Nummer 4 von 4 in der Gruppe. Also auch wenn man mal so die Kaderwerte anguckt, und jetzt kann man über die absoluten Höhen, kann man sich sicherlich streiten, aber so in Relation zu den anderen, und Belgien wird ja gut beobachtet, auch als Quelle für Nachwuchstalente, und das schlägt sich dann ja auch immer in solchen Zahlen nieder. Also insofern sehe ich uns schon mindestens auf Platz 2 in der Gruppe. Also ich bin recht optimistisch, dass wir in die K.O.-Phase kommen.
Wenn du sagst Platz 2, wen siehst du als Platz 1?
Also tatsächlich sehe ich Piräus halt als unseren stärksten Herausforderer. Aber ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wann ich das letzte Mal ein Spiel von Olympiakos Piräus über 90 Minuten gesehen habe, dann müsste ich lügen, wenn ich dir irgendeine Zahl sage.
Okay.
Also es ist wirklich nur auf so ein bisschen Nachlesen und Kaderanalyse und ja. Aber irgendwie, das war so das, was bei mir übrig geblieben ist als Eindruck.
Okay, bevor wir zur Antwort von Melanie kommen, würde ich noch kurz anmerken, was ich ganz spannend fand. Royal Antwerpen hat schon 6 Spiele in der Liga gemacht, ist aktuell aber auf dem Platz 12, hat auch schon 9 Buden gefangen und dagegen nur 11 Stück geschossen. Gleichzeitig ist Olympique Piräus auf Platz 7 und die haben auch nur 1 Spiel gemacht. Und bei Fenerbahce wissen wir ja schon 4 Spiele. Also eigentlich ist interessanterweise Royal Antwerpen am ehesten noch im Stoff drinne. Weiß natürlich nicht, wie es da mit den Transfers aussah. Aber ich denke, das ist doch eine Gruppe, die man nicht unterschätzen sollte. Oder wie siehst du das, Melanie?
Ja. Also auf keinen Fall unterschätzen. Das sind schon gute Gegner, würde ich sagen. Ich bin auch der Meinung, dass Antwerpen eher letzter Platz sein wird. Aber es kann ja im Endeffekt doch immer noch einiges passieren. Also wir hatten ja jetzt schon in den letzten 2 Jahren, in den letzten 2 Europa League Saisons schon relativ starke Gruppen und haben ja dann auch, wenn man dann halt Mannschaften hat, die man nicht so gut einschätzen kann, da muss man dann halt erstmal abwarten. Aber Thomas, wie du gesagt hast, sehe ich tatsächlich auch Piräus an erster Stelle, könnte mir, beziehungsweise an erster oder zweiter Stelle, ich könnte mir vorstellen, dass es die Eintracht packt, dass sie Gruppensieger werden. Aber ich glaube, ein Weiterkommen ist auf jeden Fall machbar. Man darf es nicht unterschätzen. Also ich glaube, wenn man da mit einer B-Mannschaft hinfahren würde, irgendwie so nach dem Motto, auf die leichte Schulter nehmen, das würde nicht funktionieren. Aber ich denke, die Gruppe ist machbar und bietet auf jeden Fall die Chance auf ein Weiterkommen.
Aber ich bin so verwundert, dass ihr Piräus so weit vorne seht und dafür Fenerbahce nicht. Ist das, also woran liegt das?
Ja, ich habe es ja gesagt, also ich kenne jetzt beide Mannschaften nicht gut, ich habe ein bisschen was dazu gelesen, ich habe mir einen Kader angeguckt. Ich finde, bei Fenerbahce ist es halt auch ein relativ hoher Altersschnitt, also wenn man sich die Startelf anschaut, ich meine auch Özil ist 32, der ist jetzt, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber der ist in der 60. Minute ausgewechselt worden, als es 1:1 gegen Sivasspor stand. Es klingt jetzt nicht danach, dass er gerade in brillanter Form ist als zentrales Mittelfeld.
Ich würde gerade sagen, er war aber auch nur Niederspieler, der am ehesten gelaufen ist.
Ja, aber das zeigt irgendwie, ja, das macht jetzt auf mich jetzt nicht so den Eindruck, als seien die vielleicht gerade auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit. Und bei Piräus fand ich einfach die Werte, die man so aus dem Kader rauslesen kann, einfach ein bisschen überzeugender. Wie gesagt, ich will jetzt die 5 Euro fürs Phrasenschwein, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir werden es dann sehen, wenn wir gegen Piräus spielen. Vielleicht ist das auch eine Schießbude und wir wundern uns oder ich wundere mich. Aber ja, das ist einfach so ein bisschen mein Eindruck.
Melanie selber Meinung, ja, oder?
Sehe ich auch so.
Ich kriege jetzt wahrscheinlich ganz viel Hass, wenn das ausgestrahlt wird, aber damit muss ich leben.
Bezweifle ich. Nur ja, vielleicht von Fenerbahce-Fans, aber ich wüsste nicht,
das meinte ich, ja,
wie die dann vielleicht da drauf kommen.
Ja. Nee, aber ja, ich sehe es auch so. Fenerbahce hat einfach jetzt nochmal ein bisschen vom Alter her gesehen eine andere Mannschaft und so. Und ja, ich tatsächlich weiß ich nicht, welche Liga ich stärker einschätzen würde, tatsächlich. Ich meine, es gibt ja auch in Griechenland ein paar relativ gute Teams, die ja auch in der Champions League oder so performen und ja.
Und Steven Zuber.
Genau. Aber ja, also es ist schwierig. Ich möchte, also ich lege mich, glaube ich, fest, dass es Antwerpen schwer haben wird. Ob es dann im Endeffekt, und ich glaube, dass die Eintracht weiterkommt, wer es dann im Endeffekt noch schafft, das, da kann ich mir vielleicht nach Donnerstag ein bisschen besseres Urteil bilden, wenn ich dann schon mal Fenerbahce habe spielen sehen, auch tatsächlich dann, also jetzt mal länger als irgendwie ein paar Ausschnitte.
Und wenn Antwerpen Piräus 5-0 aus dem Stadion schießt.
Ja, das ist halt auch das Schöne an dieser Gruppe. Also ich glaube, es wird super spannend. Also ja, keiner kann das so richtig einschätzen. Ich meine, wenn du auf die anderen Mannschaften guckst, die rechnen sich bestimmt auch was gegen die Eintracht aus, weil wir ja noch keinen Sieg haben und eben auch noch diese Probleme in der Mannschaft. Von daher, das wird, glaube ich, ein offener Schlagabtausch und es wird eine super spannende Gruppe und das macht mir eigentlich nur noch mehr Bock auf das Spiel am Donnerstag und vor allen Dingen auch auf die Euroleague-Saison im Generellen. Ich weiß gerade nicht, wie es wegen Fans aussieht. Ich glaube, für diese Woche sind 25.000 Fans zugelassen. Weiß aber nicht, wie es in der Zukunft ist. Ich dachte irgendwie, was Scheinbares da irgendwie, was sich so anbahnt, in Frankfurt zu hören. Aber dazu stehe ich politisch da viel zu sehr auf dem Schlauch. Also weiß ich nicht, was da abgeht. Ich weiß nicht, Melanie, hast du da ein bisschen mehr gehört? Oder gab es da irgendwie schon mal irgendwelche Ideen, dass das in Zukunft wieder weniger werden? Oder... Weil ich habe nicht gerade hier auch von EFCs sind
gerade heute neue
Live-Recherche
beschlossen, so, ne, so irgendwie, dass man ja die, also jetzt in Hessen Abkehr von Inzidenz und so, deshalb kann ich da tatsächlich auch noch gar nicht da viel zu sagen. Da muss man ja jetzt auch wieder erstmal neu durchschauen, wie das überhaupt jetzt alles funktionieren wird. Es war mal angedacht gewesen, wenn sich die Inzidenz tatsächlich so stark verschlechtert, dass das Gesundheitsamt Frankfurt das nicht mehr als tragfähig sieht, die 25.000 reinzulassen, dass man dann eben wieder die Zuschauerzahl kürzt. Aber da das bisher jetzt noch nicht geschehen ist, weiß ich jetzt nicht, wie sie weiterhin damit verfahren werden in Zukunft. Wenn jetzt, wie gesagt, wenn sich das mit der Inzidenz und so, wenn sich das ja jetzt ändert, ich glaube, da muss man dann jetzt erstmal abwarten, wie die Stadt darauf reagiert.
Okay. Also Standard Corona, mal gucken.
Genau.
Okay. Mal gucken müssen wir, glaube ich, auch bei Sam Lammers. Da fragt nämlich der Marc Farmer und deswegen würde ich vielleicht sogar wieder wir bleiben noch erstmal bei der Eintracht und gehen mal kurz nochmal darauf ein, was sind denn eure Tipps für das Spiel am Donnerstag? Wir hoffen ja natürlich, glaube ich, alle, dass die Eintracht gewinnt, aber wie hoch gewinnen wir denn?
Also ich hatte ja schon 3-2 gesagt.
Du hast schon 3-2, okay, sorry.
Und da bleibe ich auch bei.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich ein klassisches 2-1. Irgendwie, diesmal klappt es mit der letzten Minute und dem Torschuss. Diesmal wird es was.
Okay,
Sam Lammers macht sein erstes Tor für Frankfurt.
Sehr schön, da würde ich auch gleich die Überleitung dann davon nutzen. Ich denke nämlich, das wird ein 4-2 und ich glaube auch, dass Sam Lammers sein erstes Tor schießen wird und ich denke auch Hauge wird treffen. Da würde ich dann die Frage von Marc Farmer aufnehmen, der uns fragt, sind die Ansätze von Lammers so vielversprechend, dass wir diese Halbserie bereits davon profitieren werden? Finde ich eine super interessante Frage, weil du musst ihn ja erstmal ordentlich in das Offensivspiel auch einbinden. Kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass er schon seine... Ich nehme jetzt mal aus dem Fenster und sag, 5 Buden macht.
In der Hinrunde oder insgesamt?
Hinrunde. Okay. Insgesamt erwarte ich ein bisschen mehr.
Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaube einfach, der wäre nicht zu Bergamo gegangen für das Geld, wenn er nicht was kann. Und das, was man von ihm gesehen hat, und da bin ich natürlich auch so ein YouTube-Scout wie ganz viele, mit irgendwelchen tollen Zusammenschnitten und so. Also ich glaube, den kriegen wir hin. Und also Glasner kriegt ihn eingebaut, er wird ins Spielsystem integriert und ich sehe es ähnlich wie du. Ich traue dem auch 10-12 Tore in der Saison noch zu. Die brauchen wir auch, offen gestanden.
Also, auf jeden Fall. Er ist ja der, der die Buden vorne machen soll.
Ja. Wenn ich das noch ganz kurz anmerken darf, irgendwie, ich bin vor kurzem nochmal über diese Statistik aus der letzten Saison gestolpert. Silva 28 Tore, auf Platz 2 Eigentor mit 6 Toren und auf Platz 3 Kamada mit 5 Toren. Ja. Also, wenn man jetzt mal Silva rausnimmt und Eigentor rausnimmt, dann ist der erfolgreichste Stürmer mit 5 Toren in einer Saison. Und das zeigt schon, also was da für eine Lücke gerissen ist. Ne? Also insofern, der Lammers ist verdammt zum Tore schießen.
Ja, man sieht es ja auch gerade, also Hauge ja. ist mit 2 Toren unser Torschützen. Ja. Topscorer, so rum. Ja. Topscorer, ja. Melanie, wie ist deine Einstellung? Was denkst du, wie viele Buden wird er uns bescheren, beziehungsweise schafft man es, ihn kurzfristig auch besser einzubinden?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wie gesagt, dieses Zusammenspiel mit Lammers und Kostic könnte wirklich gut sein. Ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass das mit Boré gut ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ja vielleicht so auf tatsächlich nur 6 bis 8 Tore hinausläuft diese Saison. Das Stürmerproblem des ersten Jahres, also was hat Silva im ersten Jahr gemacht? 6 Tore. Was hat Jovic im ersten Jahr gemacht? 2 Tore oder so. Also es gibt ja diese Statistiken und ich könnte mir vorstellen, dass er da tatsächlich noch einen Moment braucht, aber dann nächste Saison spätestens wirklich auch so ein 20er-Kandidat werden könnte. Also da möchte ich, ich möchte mich nicht festlegen.
Wenn wir ihn da halten. Hä? Wenn wir ihn da halten können.
Ja, aber ich, also fürs nächste Jahr denke ich auf jeden Fall. Ja, und dann wird er das schon wieder rocken, denke ich. Aber
das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den Melanie da angesprochen hat mit dem ersten Jahr. Ich meine, also ich habe irgendwo auf Twitter irgendwelche Experten gehört, die gesagt haben, man hat gesehen in dem Spiel, dass Lammers kein Bundesliga-Niveau hat. Ja? Also so war ein ernst gemeinter Tweet. Und ich bin vor kurzem nochmal drüber gestolpert, als ich mir die Pokalfinalmannschaft angeguckt habe, 2018. Und da saßen Alea und Jovic, die beide ein Jahr da waren, auf der Bank und Alea hat noch 3 Minuten gekriegt und Jovic gar nicht. Ja, also und das war, nachdem sie ein Jahr in Frankfurt waren das beides keine Kandidaten für die Startelf und Alea quasi, um die 3 Minuten noch über die Zeit zu retten. Also man sieht einfach jetzt nach einem Spiel oder auch nach 2 Spielen oder nach 3 Spielen da Urteile zu fällen, das ist sowas von Quatsch, ja, also.
Ich überlege gerade, war der Rebic alleine vorne, oder?
Ja.
Okay. Oder Alex Meyer Fußballgott?
Nee, der wurde aufgestellt, ja. Das war der Skandal da vor dem Spiel noch.
Okay, krass. Nee, aber ja, stimmt, also das sagt ihr beide richtig und das ist auch das so, was ja für mich immer so noch das größte Argument ist mit Lasse warten, weil wie sahen denn die ersten Saisons? Egal ob Bastos, egal ob Jovic, egal ob Silva, egal ob Alea aus, das waren alles nicht so die Dinger. Und da muss halt das Team einfach reagieren. Wir sehen, dass Hauge die Tore machen kann, Höge, wir sehen, dass Kamada Tore machen kann, hat sich ja auch wieder mehr vorgenommen als nächste Saison. Und der war ja auch unser Topscorer und hat auch 20 Dinger vorbereitet. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben ein aufspielender So aus der zweiten Reihe, beziehungsweise Jakic macht das ja auch gerne mal draufzimmern dürfen. Ja. Von daher glaube ich trotzdem, dass man da das Gewicht von 28 Buden von einer Rekordsaison gut verteilen wird. Und ich denke vor allen Dingen, wenn es auch jemand schafft, dann auch Glasner als Trainer, weil er eben einer ist, der dann die Lösung dafür findet, beziehungsweise es nicht alles auf einen Spieler aufhängen wird.
Und vielleicht, was auch ein Vorteil ist, der Lammers kommt ja jetzt nicht in eine Mannschaft, die ein eingespieltes, festes Gefüge hat, sondern die findet sich ja auch gerade noch. Ja. Ja, und dann, sag mal, wenn du da noch eine gewisse Flexibilität hast, dann kriegst du so einen Spieler ja auch leichter angepasst, als wenn du ein System hast, wo im Grunde genommen 9 von 11 quasi mit einem festen Spielverständnis unterwegs sind, sondern das puzzelt sich ja gerade zurecht. Insofern glaube ich, ist das bei so spielintelligenten Leuten wie Lammers und Jakic kein großes Problem, die da einzubauen. Dafür ist Glasner, glaube ich, ein zu guter Trainer.
Ja. Das stimmt.
Und die Technik stimmt ja auch. Also der ist ja auch dann noch ein Spieler, der eben auch auf engen Raum, vielleicht eben im Zusammenspiel mit Kamada dann auch Lösungen finden kann. Fand ich auch jetzt schon ansatzmäßig ganz gut gegen Stuttgart. Da hat es vielleicht dann manchmal an der Konsequenz gefehlt oder hätten sie mal draufhauen müssen. Aber das werden sie hoffentlich in der Euroleague. Und es werden sie aber auch hoffentlich dann am Wochenende, am Sonntag in der Bundesliga wieder machen. Da ist der Tabellenführer zu Gast bei der SG. Oder nee, ich glaube, nee, wir sind zu Gast beim Tabellenführer in Wolfsburg. Die müssen heute gegen OSC Lille ran und haben aber vorher bisher jedes Spiel in dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Das Einzige, was unentschieden ausging, war ein Testspiel gegen Hannover 96, warum auch immer. Aber gegen Leipzig schon gezeigt, dass sie es können. Gegen Big City Club Hertha BSC schon gezeigt, dass sie es können. Und ansonsten hatten sie aber auch ein sehr entspanntes Auftaktsprogramm. Also wie gesagt, was habe ich denn erzählt? Die haben gegen Preußen Münster verloren.
Ja, am grünen
Da war Tisch. Ja das Wechselding, genau. Ja. Okay, gut. das ist ja gut, dann das rausgenommen. Aber trotzdem, VfL Wolfsburg, Hertha BSC, Greuther Fürth sind jetzt nicht gerade die großen Gegner, wo du sagst, daran muss man Wolfsburg messen. Das wird vielleicht am ehesten noch Indikator dafür werden, wie heute das Spiel ausgeht. Aber trotzdem denke ich, Wolfsburg hat eine geile Mannschaft, hat einen guten Trainer ranbekommen. Das hat man in der Vorbereitung nicht vielleicht so gesehen, aber bisher hat er gezeigt, dass er es eben auch kann. Was denkt ihr? Wie wird das Spiel für die Eintracht werden? Und inwieweit ist es vielleicht auch wieder schwierig, dass man dann gleich noch, keine Ahnung, dass die englische Woche hat?
Also ich sehe es genau wie du. Also Wolfsburg hat schon echt einen saustarken Kader und das sind richtig gute Fußballer. Ich meine, da ist jetzt der Schlager verletzt, der war ja schon letzte Saison ein ganz wichtiger Mann bei denen. Aber was da noch auf Platz steht, ist immer noch eine richtige Top-Mannschaft. Ich bin auch mal gespannt, wie das Spiel heute gegen Lille wird, gegen französische Meister. Das ist ja auch schon ein Gradmesser, also mit Sicherheit mehr als die vier Mannschaften, die in der Bundesliga waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Verpflichtung Marc van Bommel als Trainer, war ich jetzt so auf Anhieb erstmal nicht so überzeugt, aber die Leute werden ihre Gründe gehabt haben. Insofern bin ich mir nicht sicher, inwieweit der eine funktionierende Mannschaft genommen hat. Die haben ja, wenn ich das richtig jetzt erinnere, keine großen Abgänge gehabt. Die sind ja fast alle geblieben, ne? Also keine entscheidenden Spieler rausgegangen.
Gar nicht im Kopf, wer da weggegangen wäre.
Also nicht so wie bei uns. Also Weghorst ist ja geblieben oder so, ne? Also der Spitzenstürmer ist oder die haben auch, ich glaube, ihr Mittelfeld ist komplett geblieben und so. Lacroix und Roussillon, die ja irgendwie mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurden für 40 Millionen oder 30 Millionen, sind ja alle geblieben. Das heißt, die Mannschaft an sich steht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die wirklich schon bei, weiß ich nicht, 90% von dem sind, was sie in der letzten Saison gespielt haben. Ich sehe die schon als Favorit gegen Frankfurt, ganz klar. Aber, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, deshalb habe ich auch vorhin schon gesagt, dass ich mir uns einen Punkt zutraue. Ich glaube wirklich, dass dieses Stuttgart-Spiel so psychologisch so ein Bösenöffner war und dass da vielleicht was passiert, mit dem keiner so richtig gerechnet hat und Frankfurt ein richtig gutes Spiel hinlegt. Und dass sie damit vielleicht Wolfsburg ein bisschen überrumpeln, auch wenn Wolfsburg ein paar Tage mehr Zeit zur Regeneration hat als Frankfurt. Sonntag ist das Spiel, ne? Sonntagabend.
Ja. Sonntagabend. Genau. Sonntagabend.
Ja, das ist so meine Einschätzung. Also ich war, glaube ich, dreimal bei Wolfsburg gegen Frankfurt in Wolfsburg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen gesehen. Also ich bin da irgendwie, wenn ich das Stadion sehe, habe ich eigentlich kein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, irgendwie, man fährt jedes Mal hin und denkt, diesmal geht was und ich glaube, dieser psychologische Moment mit dem Kostic-Tor gegen Stuttgart, das zieht durch und wir holen noch einen Punkt.
Bis derselben, ein Punkt mindestens. Oder?
Nur ein Punkt? Ja, mindestens nicht. Also ein Punkt wäre schon aller Ehren wert, glaube ich.
Okay.
Der erste Punktverlust des Tabellenführers.
Ja, ich habe ja gerade mal auf den Kader geguckt. Also man muss ja auch dann an Castells, an Bourneau, an Brooks, an Mbabu und Roussillon genau. In der Abwehr und in der im defensiven Mittelfeld ja trotzdem noch an Gervogi, Gerhard und sonst wen allen vorbei. Ja. Und der Kader ist wirklich krass. Also der richtig, richtig, richtig krass. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch gar keinen Abgang großartig im Kopf, der da weg sein sollte. Und das Schönste war ja auch...
Also es wurden nur ein paar Spieler verliehen.
Ja, sag bitte.
So. Pankratic und so, die waren ja aber auch eher nicht mehr so erwünscht in Wolfsburg. Deshalb ist man froh, dass man sie jetzt dann doch Marmouche, bei denen man froh ist, dass sie jetzt woanders spielen können. Genau, das waren ja... Aber sonst die wichtigen Spieler, der wichtige Teil des Kaders ist komplett zusammengeblieben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil jetzt.
Ja, es ist halt auch gruselig. Also sie waren ja letzte Saison ja schon super unter Glasner super defensiv stark. Auch wenig zugelassen nur und damit halt auch immer dann sehr ergebnisorientiert auch vorne dann die Buden gemacht. Und wenn man sich die Offensive mal anguckt, Weghorst, Waldschmidt, ein Mecha neu dazugekommen, Luke Bacchio neu dazugekommen, Bialek als junges Talent, plus noch in der Hinterhand, noch Baku und Arnold. Und
genau, Riedle Baku. Ich meine, es wäre so ein Spieler wie Marmouche, der ja echt was kann, wie wir letztes Wochenende gesehen haben, wenn der im Grunde genommen als sechster Stürmer verliehen wird, weil man für den keinen Platz mehr hat, also dann ahnt man ja, was da für Qualität, oder man sieht ja, was da für Qualität im Kader ist. Ne?
Ja.
Also es ist schon, ja.
Wie kann denn die Eintracht dagegen stehen, Melanie?
Ja, also ich muss sagen, ich war ein bisschen, als ich jetzt noch schon darüber nachdachte, jetzt so auch die letzten Tage mal so ein bisschen, okay, Wolfsburg, ich sehe die Gefahr, dass es nichts wird. Es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass der Kader oder dass die Mannschaft tatsächlich zu stark ist aktuell. Was vielleicht helfen könnte, wäre ein kleiner Dämpfer jetzt in der Champions League. Das könnte uns vielleicht zugutekommen, weil sie, aber ich denke mal, wenn man, was ich dem entgehe, also was die Eintracht dem entgegenzustellen hätte, ist, glaube ich, zum Beispiel Kostic und Jakic, die schon beim Stuttgart-Spiel in meinen Augen eine gewisse Schärfe da wieder reingebracht haben in das ganze Spiel. Und ich glaube, die könnten den Laden doch ziemlich aufmischen. Gemeinsam mit jetzt, wie gesagt, bei den Stürmern sind, müssen wir jetzt einfach mal gucken, was passiert. Aber wenn die halt da im Mittelfeld beziehungsweise dann auch in der Offensive Bälle verteilen und so weiter, glaube ich schon, dass wir da die Wolfsburger doch ein bisschen mit überraschen können, weil es das ja so in dieser Konstellation jetzt auch in der Saison noch nicht gab. Und ich glaube, wir müssen diesen Überraschungsmoment einfach nutzen. Die Eintracht muss es nutzen, so ein bisschen sozusagen die zu überrumpeln mit womit auch immer. Und das ist dann, glaube ich, die Chance, die Eintracht hat im Endeffekt.
Entschuldigung für meine Gesichtsentgleisung, ich bin bloß gerade gegen meinen Tisch getreten. ich stimme dir da eigentlich nur zu. Vor allen Dingen, ich denke auch Jakic vor allen Dingen ist da eine Personalie, die uns da super entlasten wird, indem der nämlich alles wegrätscht, was da irgendwie nur rankommt und gleichzeitig noch die Bälle auch besser verteilen kann, als eben das vielleicht, die anderen defensiven Mittelfeldspieler bei uns, die ja gerade auch gar nicht so zur Option stehen. Also wir wissen ja, Rustic als Achter oder eher Zehner ist da überhaupt nicht gesetzt, beziehungsweise war eher eine Notlösung und Rode ist ja immer noch außen vor. Und wir haben noch einen riesigen Vorteil, den wir jetzt auch noch komplett gar nicht genannt haben. Die Wolfsburger Mannschaft ist zusammengeblieben und wir haben den Trainer von dieser Mannschaft, die da zusammengeblieben ist. Sprich, bis auf Ausnahmen weiß eigentlich vor allen Dingen Glasner, der ja gerade diese Defensive geschaffen hat und auch diese ergebnisorientierte Spielphilosophie, die man ja auch bisher in der Wolfsburger Saison gesehen hat, dass das ja genau da eigentlich ja unser Vorteil ist, beziehungsweise der die Lösung quasi schon parat hat, wie man die Mannschaft am besten vielleicht schlagen könnte. Also das ist, glaube ich, so der Gamechanger. Deswegen gewinnen wir in Wolfsburg, Leute.
Ist dein Tipp? Knapp. Du glaubst an Sieg?
Es wird knapp, aber 2-1 bin ich dabei.
Wow.
2-1 denke ich, schaff mal.
Ich muss ja sagen, das 4-3 letzte Saison gegen Wolfsburg, das war, glaube ich, für mich das unglaublichste Spiel der Saison. Also,
ja, es war geil.
Ich habe kein Spiel gesehen, wo ein Gegner so stark war und Frankfurt trotzdem gewonnen hat. Ja. Die haben einen unfassbaren Fußball gespielt, mit einer solchen Dynamik und Physis. Ja, aber wenn es so ist, dass Glasner genau weiß, wo die Schwachstellen sind und Frankfurt kriegt das umgesetzt, warum nicht? Ja. Aber es wird in jedem Fall eine richtig enge Sache.
Okay, jetzt nochmal.
Hoffentlich.
Hoffentlich, natürlich. nochmal kurz zusammengefasst, also Thomas, du sagst unentschieden, werden viele Tore fallen oder weniger?
Das ist dein, ich glaube, es wären wenig, also ich schätze so ein 1-1,
okay.
Weil wir es irgendwie schaffen, die Defensive zu stabilisieren. Ja, und die psychologische Sache ist auf unserer Seite, also die Mannschaft entdeckt so wir gegen den Rest der Welt Philosophie und Mentalität und die hauen das da am Sonntagabend raus.
Kovac lässt grüßen. Melanie, was ist dein Tipp für Wolfsburg?
Tatsächlich tippe ich auch 1-1. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, dass wir das irgendwie über die Zeit bringen und was in meinen Augen schon ein guter Erfolg wäre aufgrund der aktuellen Performance und der aktuellen Form des VfL Wolfsburg, wäre das in meinen Augen schon echt eine schöne Sache. Ein Unentschieden.
Ja, und auch wenn man überlegt, sorry, was hast du gesagt?
Ein Unentschieden wäre einfach gut, finde ich.
Ja, zumal ja auch die Form der Eintracht auch erstmal mit Europa jetzt mit reinkommen muss. Und lass uns erstmal ein Spiel nach dem anderen gucken. Wir mussten uns jetzt natürlich so tippen, weil im Podcast nochmal am Freitag wird ein bisschen eng. Dafür machen wir aber den Livestream dann am Donnerstag und auch am Sonntag, wo ich beide Spiele begleiten werde. Hoffentlich natürlich auch wieder mit ein paar Gästen. Das war nämlich das letzte Mal ganz cool, mit Leuten, die da mit dabei waren. Melanies Artikel kann man natürlich dann in der Frankfurter Rundschau lesen. Die fallen natürlich dann hoffentlich sehr, sehr positiv aus. Genauso auch wie die Tweets dann von Thomas. Die Sachen dazu findet ihr alle natürlich verlinkt. Und wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da auf Podcast-Ebene und natürlich gerne ein Like auf YouTube. Folgt den Kanal. Es sind nur noch wenige bis zur 500. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir diese magische Zahl knacken können. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch und ihr habt das letzte Wort. Das vorletzte Wort. Ich muss ja noch Tschüss sagen.
Mir fällt offen gestanden jetzt gar nichts ein.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Thomas, wird es eine Pre-Match-Runde geben? Das ist das Wichtigste auf Twitter.
Das ist auch eine gute Frage. Ja, wir versuchen das in jedem Fall. Also sonntags müsste irgendwie hinhauen. Das beim letzten Mal war das terminlich und gesundheitlich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich werde dann ja live aus dem Stadion zugeschaltet sein und da freue ich mich schon drauf. Also schon allein aus dem Grund muss es eine geben.
Sehr geil, dann sind wir da, glaube ich, auch mit dabei und Melanie wird wahrscheinlich auch im Stadion sein.
Am Donnerstag jetzt, oder?
oder Sonntag, je nachdem.
Nee, ich bin leider nicht gegen Istanbul, aber ich bin Sonntag in Wolfsburg. Aber
ja, ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich werde mich jetzt in einen zweiwöchigen Urlaub verabschieden. Genau.
Auch nicht
das
schlecht.
Das Spiel am Donnerstag noch im Live-Ticker bei uns. Und dann danach habe ich 2 Wochen Urlaub. Ja.
Gut, dann natürlich, wer dann nicht auf YouTube unterwegs sein kann, weil er sonst wo rumrennt, dann beim Ticker auf jeden Fall bei Melanie bei der Frankfurter Rundschau reingucken. Und dann bedanke ich mich. Schön, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen Abend wieder zum Livestream gegen Fenerbahçe Istanbul. Macht's gut. Ciao.
Danke dir, Olli.
Ciao.
Und schuppen noch, oder?
Au!
Ah ja. Mann, ist noch was drin?
Dieses Format kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Informationen findest du in der Beschreibung oder bei @dergudeadler auf Instagram und Twitter.
Macht's gut.